Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Servus. Lars Sebastian, schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Was waren eure Highlights? Irgendwas Spannendes erlebt?
Mir geht's bestens. Ich weiß nicht, ob spannend, aber ich würde sagen Highlight. Ich war gestern mit einem Studienkollegen von mir, mit dem ich studiert habe, den ich uns seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe, eine gute Flasche Wein trinken. Das war mal wieder ein Highlight. Ja, sich auszutauschen und auch zu schauen, wo Leute mittlerweile sind, was die so gemacht haben. Und auch, er ist mittlerweile bei einer der großen Beratungen auch im Bereich von automobiler M&A tätig. Das heißt, das wird bestimmt in Zukunft, wenn wir uns öfter treffen, hier auch eine Bereicherung für den Podcast werden, weil er hat da sehr, sehr gute Einblicke, die uns bestimmt auch weiterbringen. Also das war so ein Highlight, einfach mal wieder jemanden aus der Vergangenheit zu treffen.
Ja, schön, klingt gut. Lars, bei dir?
Ich war am Donnerstag auf dem Amt, ich habe mir einen internationalen Führerschein geholt und das hat alles perfekt funktioniert, hat 8 Minuten gedauert. Verwaltung können wir, das war mein Highlight. War gut.
Schön. Also ja, die Abenteuer, die ihr unter der Woche so erlebt, Wahnsinn. Also finde ich wirklich gut. Aber bevor das jetzt zu spannend wird am Anfang, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Themen. Wir sprechen nämlich über die Rallye, die aktuell jeder verpasst. Die Fed hat die Zinsen gesenkt, aber die große Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Wir haben ASML mit dabei und die These, das verändert alles. Eine Hörerfrage hat uns erreicht von Heiko. Liebe Grüße. Coinbase fragt er bei The Dip. Paramount und Warner Brothers stehen vor einem Zusammenschluss. Da werden wir mal drauf schauen. Wir haben außerdem Uranaktien mit dabei mit der Fragestellung, wird es eine Mega-Rally? Und Rheinmetall plant einen Mega-Coup und auch das nehmen wir mal unter die Lupe. Hörerfragen, ihr wisst Bescheid. www.buy-the-dip.de. Dort gibt's unsere App, alle Infos und ja, ladet euch das Ding einfach mal runter. Dort könnt ihr die Hörerfragen einreichen, ist übrigens vollkommen gratis. Schnuppert da einfach mal ein wenig rein. Und jetzt rein ins erste Thema, die Rallye, die aktuell jeder verpasst, außer unser geschätzter Gast, den wir jetzt mit dazu holen. Erik Nebe, China to Invest heißt der Kanal von Erik. Erik, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Episode. Ich meine, jeder, der uns schon ein bisschen länger verfolgt, wird dich mit Sicherheit auch schon kennen.
Ja, vielleicht. Und jetzt, wo der Markt so zulegt, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, vielen Dank und herzliche Grüße hier aus dem wunderschönen Dalian im Nordosten von China.
Oh, du bist in China, im Nordosten von China. Okay. Wow, also das heißt immer exklusive Einblicke von dir, von vor Ort. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig in der deutschen Medienlandschaft, kann man sagen. Also quasi, du bist unser Mann dort in Asien, das finde ich gut. Und hol uns mal ab, was ist da alles gerade los am chinesischen Aktienmarkt? Da tut sich doch so einiges.
Ja, der Markt läuft richtig gut. Wir haben jetzt seit Jahresbeginn, wenn ich den Hang Seng anschaue, eine Performance von über 30%. Die Tech-Werte sogar noch ein bisschen stärker unterwegs, mittlerweile muss man sagen. Und das ist sicherlich auch momentan das, was den Markt am meisten zieht. Also es sind vor allem eben auch die KI-Fantasien oder auch letztendlich sozusagen die Hoffnungen, dass China dort innovativ immer stärker wird, auch im Chip-Bereich vor allem ganz viel auch. Ich meine, Festland-Aktien sind gut gelaufen, aber eben auch die Chip-Welle in Hongkong, Baidu jetzt super stark die Tage unterwegs gewesen. Wir sehen teilweise, Baidu hat ein 6-faches Handelsvolumen vom Jahresdurchschnitt, also brutal eigentlich. Und interessant war auch, wir hatten am Anfang vom Jahr schon so den DeepSeek-Moment, wo der Tech-Index den Hang Seng outperformt hat. Dann kam das Ganze zurück, gerade mit dem April-Crash. Dann waren sie im Prinzip gleich auf, also der Hauptindex und der sozusagen Schwesterindex. Und jetzt hat der Hang Seng Tech-Index wieder stärker zugelegt, ist über 40% im Plus aufgrund eben dieser Tech-Wert, vor allem Alibaba, Baidu und so weiter.
Erik, ich habe gelesen, dass es gab ja eine ganze Zeit lang die internationale, naja, sagen wir mal, die Nachfrage nach Produkten, bei denen China nicht mehr drin war, die war relativ hoch. Die ist in den letzten 6 Wochen, habe ich gerade in der Statistik gelesen, so schwach wie schon lange nicht mehr. Das heißt, prinzipiell sind auch internationale Investoren scheinbar wieder mehr bereit, in chinesische Aktien oder in den Markt zu investieren. Aber du hast ja immer wieder betont, auch in den Videos, wie wichtig auch die Nachfrage der chinesischen Anleger selbst ist für diesen Markt. Hast du den Eindruck, dass sich die Stimmung da auch verändert hat?
Ja, und da gibt es ein super Beispiel. Denn bei Alibaba zum Beispiel haben wir auch die letzten Tage und Wochen gesehen, dass ganz viel von dem Volumen immer noch aus dem Festland, also von hier kommt, über das Stock Connect Programm. Ja, das sind unglaubliche Inflows, die da kommen. Das kann man sehr gut messen. Aber Baidu zum Beispiel, ich habe es angesprochen, die sind für dieses Stock Connect Programm aufgrund ihrer Notierung, denn die Primärnotierung ist nur in den USA, nicht in Hongkong, gar nicht qualifiziert. Das heißt, dieser Anstieg, den wir dort sehen, ja, Baidu handelt in Hongkong, aber eben nicht über Stock Connect, der kommt vor allem auch von internationalen Investoren. Und das zeigt, dass das Sentiment jetzt auch ein bisschen mehr bei den internationalen Investoren in der ganzen Welt angelangt ist.
Das ist auch spannend. Vor einem Jahr oder war es vor eineinhalb Jahren, da wurde ja überall kolportiert, China sei uninvestierbar und wie schnell sich die Lage wieder drehen kann. Siehst du da auch politischen Rückenwind gerade in Richtung wirtschaftlicher Unterstützung, also auch Binnenkonsum stärken, Immobilienmarkt, dass der wieder auf die Füße kommt, weil da ist ja, China ist ja noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Ich sehe da noch Riesenpotenzial nach oben, was da möglich wäre.
Absolut. Interessant ist, dass der Immobilienmarkt momentan gar kein Thema mehr so ist. Und das hängt einfach damit zusammen, dass man sich dann ein Stück weit dran gewöhnt hat. Denn ist plötzlich der Immobilienmarkt gerettet oder läuft er wieder, pumpt er wieder? Nö, absolut nicht. Aber es ist einfach eine Situation, mit der man sich abgefunden hat, wo man merkt, okay, wir haben jetzt so ein Bottoming out, aber wissen noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Aber es ist kein großer Belastungsfaktor mehr, auch natürlich relativ betrachtet nicht mehr so stark in der Wirtschaft verankert. Und andere Themen, du hast angesprochen, die dominieren eigentlich, das sind eher geopolitische Faktoren. Oder man muss eigentlich so formulieren, eine Zeit lang war es so, der Aktienmarkt ist nicht gelaufen, obwohl die Wirtschaft in China nach wie vor gut lief. Nicht sehr gut, aber gut. Aber jetzt fallen diese Belastungsfaktoren immer mehr weg. Handelskrieg, Immobilienbremse, Regulierungen. Und das ist sozusagen einfach nur eine Lösung der Fesseln, wenn man so will, dass wir jetzt einfach mal wieder auch mehr realistische sozusagen Replikation der Wirtschaft im Aktienmarkt haben.
Ich habe vor 2-3 Ausgaben hier schon mal die These mit reingestellt, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt, dass ich den Eindruck habe, die chinesischen Firmen konkurrieren auch viel stärker jetzt mittlerweile untereinander. Also da sind jetzt insbesondere JD.com und Alibaba zu nennen. P. Didi ist noch in diesem Bereich tätig. Dann haben wir BYD und Xiaomi, die auch im Autosektor jetzt doch durchaus zu größeren Konkurrenten werden. Also dadurch, dass jetzt die Unternehmen dazu gezwungen sind, Wettbewerber im Inland sozusagen in Anführungszeichen zu bekämpfen, ist das eine positive Maßnahme oder blickst du da eher kritisch drauf, weil ja die Unternehmen jetzt möglicherweise unter Margendruck stehen?
Also grundsätzlich halte ich Wettbewerb für was sehr Positives und Gesundes. Natürlich ist es so, dass in China das Ganze ein bisschen ausgeufert ist. Im Autobereich, war gerade heute draußen, habt ihr ein Video aufgenommen für die E-Autos und die Automobilbranche. Da sehe ich es gar nicht so kritisch, da sehe ich es auch nicht so ruinös. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den E-Commerce oder auch das Liefergeschäft, da ist es schon brutal. Und ich komme hier nach China als Investor und guck mir natürlich die Firmen an, Alibaba, Meituan, JD, und muss sagen, es ist schon sehr kritisch, weil es gefühlt hier einfach zu deflationär, zu günstig ist, zu intensiv. Als Konsument, absolutes Paradies, ja, es gibt momentan kein Land, wo ich quasi so viel für mein Geld, und da rede ich auch wirklich von Value, von gutem Service, von guten Produkten bekomme. Aber als Investor sehe ich das schon kritischer und natürlich auch die Regierung, denn die weiß, da hängen ja auch am Ende wieder Löhne und Gewinne dran und deshalb schreitet man dort jetzt auch ein und auch das scheinen Investoren wieder ein bisschen mehr zu honorieren, die ja bei vielen Werten da auch Reis ausgenommen haben. Wir sehen das auch ganz klar bei JD und Meituan vor allem, die eben nur an diesem Liefergeschäft hängen fast. Oder ja, bei JD, das stimmt nicht ganz, aber viel investieren, so muss man es formulieren. Da wurde richtig was abgelassen, kommt jetzt aber wieder ein bisschen.
Wie siehst denn du gerade das Risiko, also ich möchte nur noch kurz, Lars, du kannst gleich nur kurz einhaken, okay, weil Erde gerade beim Thema war, das mich so umtreibt. Wir hatten ja vor 2-3 Jahren auch in China die Eingriffe beispielsweise in den Bildungssektor, dass die Regierung auch gesagt hat, okay, was Leute da außerschulisch ausgeben, das ruiniert die Familien und dann wurde da ja eingegriffen. Siehst du da, zumindest was die Regierung angeht, ein Umdenken, dass man in Sektoren so stark eingreift? Oder sagst du, könnte eigentlich jederzeit passieren, dass irgendeine Branche wieder von so einer Regulierungskeule getroffen wird? Und das hat ja dann auch wieder, ich sage jetzt gerade für ausländische Investoren, einen gewissen Grad an Verunsicherung.
Also ich glaube, man wird dort in der Zukunft behutsamer umgehen mit dem Thema, weil man natürlich auch gemerkt hat, der Kapitalmarkt ist wichtig und es reagieren ja gewisse Anleger sehr, sehr verschnupft auf gewisse Aktionen, die wir gemacht haben. Das will man eigentlich nicht. Aber China ist natürlich China. Und wenn sie glauben, dass es der Gesellschaft hilft und dass es notwendig ist, werden sie nach wie vor irgendwann auch wieder stärker eingreifen. Nur sie machen das eben weniger sozusagen stetig, sondern sie lassen immer wieder laufen. Jetzt zum Beispiel KI wird richtig natürlich galoppiert und die sagen, das ist ja auch gut. Und ich kann euch versprechen, irgendwann werden sie dort auch wieder stärker reinschlagen. Ich glaube aber, dass sie es versuchen, eben sanfter zu machen. Ja. Und gleichzeitig, dass sich viele Investoren auch damit ein bisschen abgefunden haben. Es kam ja auch jetzt ab und zu mal wieder Meldungen, wo man dann aber gesagt hat, okay, wir können das jetzt auch anders interpretieren. Viele Chinesen haben es ja damals auch nicht so kritisch gesehen. Aber eben viele Investoren, die konnten das überhaupt nicht interpretieren. Deshalb auch so viel Abzug von Kapital.
Ja, im Prinzip war meine Frage ähnlich wie die von Sebastian. Es ist ja bemerkenswert, dass China trotz laufender Verträge in der, zum Beispiel in der Branche der Windkraft hier mehrere Projekte eingestampft hat, mehrere Unternehmen verstaatlicht, teilverstaatlicht. Das waren die USA. So, und was ich damit sagen will, vielleicht findet auch eine Form der Desensibilisierung statt. Also wenn wir die letzten 6 Monate mal auf staatliche Eingriffe in einen Markt schauen, und damit wollen wir ja gar nicht alles schönreden. Du sagst, es betrachtest es ja auch immer wieder ganz nüchtern. China ist China. Also da hat in den USA deutlich mehr stattgefunden. Vielleicht sagen sich viele Investoren auch, na gut, die Welt hat sich eben ein bisschen verändert. Und unter dem Aspekt wird vielleicht auch, ja, so ein bisschen vom Gefühl her China investierbarer. Zumindest ist meine Wahrnehmung, dass die Stimmung sich auch bei Privatanlegern hier verändert hat in den letzten Wochen.
Glaube ich auch. Und es gibt auch einen ganz wesentlichen Grund. Die ganzen Schreckensszenarien, die sind nicht eingetreten. Also wir können jetzt wieder vom Zusammenbruch des Immobilienimperiums sprechen. Wir können aber auch von der Invasion in Taiwan sprechen. Wir können auch von dem Gesamtuntergang der chinesischen Ökonomie sprechen oder von allem Möglichen. Und nichts davon ist auch nur ansatzweise so eingetreten, wie es prognostiziert wurde und wie es auch dargestellt wurde. Das heißt, auch die mediale Berichterstattung hat sich ein bisschen geändert. Man sagt jetzt nicht, oh, China ist super toll, aber man lässt es einfach weg, weil man auch gemerkt hat, es ist teilweise ein bisschen lächerlich geworden und China hat einen ganz einfachen Kniff gemacht. Sie haben Visumsfreiheit erlaubt, viele Leute kommen nach China und berichten sehr, sehr offen und locker. Nicht jeder sagt, China ist jetzt so toll und alles ist hier heile Welt, aber man sieht, China, wie gesagt, geht seinen Weg, ja, einen sehr erfolgreichen momentan. Und damit hat man auch, glaube ich, auch indirekt einfach, ohne dass man das jetzt so wie China früher mit harter Propaganda sozusagen an die Wand gemalt hat, sondern dass man einfach einen sehr sanften Weg gegangen ist und sozusagen indirekt überzeugt hat mit, ja, wie man nennt es ja oft dann einfach Softpower und dementsprechend ist dann auch wieder darüber Vertrauen zurückgekommen.
Kommt dieser Stimmungsumschwung unter deutschen Privatanlegern möglicherweise ein bisschen spät? Also ist der größte Teil dieser Rallye möglicherweise schon vorbei? Gibt es auch künftig noch gute Einstiegschancen? Also in welchem Stadium sind wir da?
Also ich glaube, wenn wir wirklich jetzt weiter eine Stabilisierung sehen, ökonomisch, aber auch vor allem geopolitisch, das ist ja das ganz Wichtige, dann sind wir sicherlich erst am Anfang. Der Markt ist nach wie vor relativ günstig bewertet oder sagen wir so, er ist zumindest nicht teuer. Wir werden sicherlich auch mal eine stärkere Konsolidierung sehen. Ja, die wird kommen. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich denke, wir sind in einem Bullenmarkt drin, aber das muss natürlich kein steiler oder, sage ich mal, auch langjähriger sein. Das weiß man nicht. Ich denke aber, dass wir in ein paar Jahren nochmal deutlich höhere Kurse sehen als heute. Insofern glaube ich schon, dass ein gutes Einstiegsniveau auch nach wie vor ist. Ganz wichtig, das ist keine Investmentberatung. Ich will auch keine falschen Erwartungen irgendwie schüren, aber ich denke, dass wir jetzt gerade mal so vielleicht die erste richtige Phase des Bullenmarktes gesehen haben. Und sicherlich in den nächsten Jahren noch ganz andere Möglichkeiten haben. Denn ja, es ist einfach hier Wachstum da. Das sehe ich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ja, aber das sehen wir auch an den Quartalszahlen. Das sehen wir an den ganzen Trends, die wir haben. Und da ist China nun mal ganz vorne mit dabei und die Unternehmen. Insofern wüsste ich jetzt, wenn keine externen überraschenden Faktoren reindrängen, keinen Grund, warum der Aktienmarkt nicht weiterlaufen sollte.
Ich hätte noch... Sorry. Wir müssen uns besser absprechen, Lars.
Ja, nee, der einfach, wenn aber du einfach sagst, wenn Lars anfängt, sage ich nichts mehr, dann hätten wir es gelöst.
Du kriegst den Vortritt jetzt.
Vielen Dank. Nein, ich wollte.
Ich muss moderieren das nächste Mal hier, dann klappt das besser.
So, da. Da ist der Punkt.
Richtig. Nein, ich wollte eigentlich nur noch, also ich will gar nicht sagen abschließend, aber die es ist meine persönliche China-Erfahrung, ist ja lange her. Ich habe aber gerade gestern mit einem Freund gesprochen, der für ein chinesisches Unternehmen arbeitet und der mir diese Eindrücke, die ich vor, ja, es ist, glaube ich, jetzt fast 10 Jahre her, dass ich in Hongkong und dann in Peking war, der mir das nochmal bestätigt hat und sagt, das Gefühl ist eher noch deutlicher geworden. Du kommst an und denkst, oh Mist. Das holen wir nie wieder auf. Die sind so viel schneller in ihren Entwicklungen. Ist das nach wie vor was, wenn du von hier, du pendelst ja dann auch mal hin und her, dass du den Eindruck hast, gerade wenn es um viele technologische Entwicklungen geht oder wenn man sich einfach Projekte vornimmt oder Robotik in ganz, ganz vielen Bereichen, dass man in China den Eindruck hat, wir sollten gar nicht versuchen, hier noch zu konkurrieren als Deutschland jetzt auch, weil in den Bereichen werden wir nicht mehr aufholen.
Also ich denke, wir müssen einfach unsere Nischen finden. Also ich war vor ein paar Tagen in Peking, denn ich habe leider keinen internationalen Führerschein. Das heißt, ich musste im Zug fahren und habe mir dann auch natürlich dabei ein bisschen was angeschaut und bin jetzt ja relativ nah an die nordkoreanische Grenze vorgestoßen, um es mal pathetisch auszudrücken. Und in Peking ist ja auch wirklich auch so, dass es ein absolutes Tech-Mekka ist, dass dort viele Unternehmen sitzen, wie JD, wie Baidu. Und es ist im Alltag nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass alles super modern ist. Und dass jetzt dort sozusagen überall nur noch schon die Zukunft gelebt wird. Aber man sieht es halt ganz partiell, ja, in Hotels, wo alles noch mit Apps gesteuert wird. Hier in meinem Hotel ist ein Roboter, der das Zeug schon rumfährt. Aber es ist jetzt nicht überall super modern. Und ich glaube schon, dass wir viele Bereiche, da sehe ich auch die E-Autos mit drin, eigentlich kaum eine Chance haben, wirklich reinzukommen. Aber dass wir natürlich uns genau überlegen müssen, wo können wir denn noch mitspielen in irgendwelchen Bereichen, ja, sei es irgendwelche Sachen, Bilade, Infrastruktur und so weiter. Also überall ist der Zug nicht abgefahren und wir sind ja auch dabei, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, haben dort natürlich noch Chancen. Insofern glaube ich, manchmal überschätzen wir China auch, aber ganz klar ist, in vielen Bereichen ist der Burggraben schon sehr, sehr tief.
Ich komme jetzt mal nochmal über die Risikoseite rein, weil Erik, ich könnte mir vorstellen, dir geht's genauso wie mir, wie Lars. Wenn ich ein Video über China mache und über chinesische Aktien oder Investments spreche, dann gibt es immer einige, die gleich kommentieren, oje, oje, das geht nicht wegen Taiwan. Und ich möchte jetzt gerade einen riesen Fass aufmachen. Mich interessiert nur deine Perspektive als Investor, der auch vor Ort ist. Siehst du dieses Risiko existent und wie begegnest du dem? Das diversifizierst du es weg oder wie siehst du es als Investor, der in China unterwegs ist? Wie gehst du damit um? Ich glaube, das interessiert viele, weil das wird bestimmt auch hier gleich als Kommentar kommen. Oh, China lieber nicht, weil da könnte ja mal was passieren.
Ja, habe ich schon mal gehört, dieses Risiko. Es ist existent. Das will ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Für mich ist es nicht hoch genug, um sozusagen mein Investmentvorhaben zu unterbrechen. Ich denke, auch dort war es so vor ein paar Jahren, das wurde medial aufgebauscht mit der Russland-Analogie, die ich für abwegig halte, ja, weil es einfach zwei ganz verschiedene Brandherde sind. Ich glaube, dass China früher oder später Taiwan wieder stärker eingliedern will und das auch wird. Bin aber sicher, dass sie das diplomatisch machen und halte eine militärische Eskalation für sehr unwahrscheinlich. Ausschließen würde ich es aber natürlich auch nicht.
Lass uns nochmal jetzt zum Abschluss über konkrete Investitionen reden oder über konkrete Unternehmen, über konkrete Aktien. Also ich habe jetzt mal Alibaba mitgebracht, aus Gründen. Disclaimer, ich bin investiert. Meine These, Erik, Alibaba ist derjenige Konzern in China, der meines Erachtens gerade als der größte KI-Champion wahrgenommen wird. Also diese E-Commerce-Zahlen, die sie jetzt neulich gebracht haben, ehrlicherweise waren die jetzt nicht ganz so berauschend. Die Cloud dafür, die lief um 10 Prozentpunkte besser als erwartet, hat ungefähr eine Stunde gebraucht, bis das am Markt dann also auch durchgedrungen ist. Also am Anfang vorbörslich waren sie 2% hinten und dann am Tag der Veröffentlichung, ich glaube, über 10% sogar vorne. Und das ist ja, ich meine, Alibaba ist jetzt auch nicht so ein Mikrocap, also das ist schon gewaltig. Ich bin jetzt gerade 25% vorne mit, ich habe auch einen Trade umgesetzt in der bei der Dip Plus Community, Alibaba. Wie blickst du gerade auf diesen Konzern? Kannst du mit dieser These, die ich aufgestellt habe, mitgehen?
Ja, also zum einen würde ich sagen, es ist genau genommen, wenn ich alles zusammen rechne, wahrscheinlich der stärkste KI-Wert von China. Sie haben die starken Tech-Beteiligungen in den sozusagen KI-Tigern, wie man die nennt. Sie haben eine eigene starke Software oder Chatbots mit dem Quen-Modell. Und sie haben eben ja die Cloud, das sind die Marktführer in China. Und sie haben eben es auch geschafft, es gut zu integrieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Cloud macht relativ wenig vom Umsatz aus. Das sind gerade mal 13%. E-Commerce, das ist das eigentlich Ausschlaggebende. Aber sie können eben Synergieeffekte heben und das Ganze immer besser aussteuern, indem sie zum Beispiel auch Modelle haben oder Tools, die sie mit der Cloud oder nicht Cloud, sondern mit der KI steuern, die im E-Commerce-Bereich dann helfen. Oder wir reden eben von dieser ganzen Vernetzung, Ölema, ihr Lieferdienst. AMAP wird jetzt ein Riesenthema, Navigation. Habe ich gerade die Tage drüber gesprochen in einem Video. Wird aus meiner Sicht nochmal ein Gamechanger für Alibaba.
Werbung. Stell dir bitte mal vor, du hättest genau dieselben Börseninformationen, die die großen Profi-Investoren auch haben und könntest all das für deine persönliche Geldanlage nutzen. Du hättest Realtime-Zugriff auf alle wichtigen News zu deinen Aktien, du hättest alle wichtigen Fundamentaldaten auf einen Klick parat und könntest zu all deinen Aktien Analysen und Screenings durchführen, die du dir sogar selbst zusammenstellen könntest. Ist das eine Vorstellung, die dir gefällt? Falls ja, dann kann ich dir eins sagen: Lars, Sebastian und ich, wir haben diesen Zugriff auf all diese Infos und zwar schon seit Jahren. Wir drei, wir nutzen diese Profi-Infos für unsere private Geldanlage, was uns extreme Vorteile bringt, um gute Entscheidungen zu treffen in unseren Depots. Und nein, es handelt sich nicht um ein Bloomberg-Terminal mit $30,000 Kosten im Jahr, ist es viel einfacher. Ich rede nämlich von marketscreener.com. Market Screener bietet all das, wovon ich eben gesprochen habe. Also Screenings, Analysen, Echtzeitdaten und vieles mehr. Und das Beste ist, du kannst jetzt mit einem einmaligen Angebot, das es nur hier gibt, auf dasselbe Infolevel kommen wie Lars, Sebastian und ich. Denn aktuell kannst du nur hier über Buy the Dip 50% Rabatt auf alle Leistungen kriegen von Market Screener. Ich wiederhole, du kriegst Market Screener zur Hälfte des Preises, nämlich für nur 24 Euro im Monat für deinen Premium-Zugang. Und du sparst damit 300 Euro. Also schau dir diese Details zu dem Angebot unbedingt mal an über den Link, den wir dir reingehängt haben in die Shownotes. Übrigens, nochmal wiederholt, dieses Angebot, das gibt es nur hier bei Buy the Dip. Lars, Sebastian und ich, wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren und wie gesagt, der Link, der hängt unten drin in den Shownotes.
Und daher ist die Cloud als einzelnes Umsatzseite gar nicht so relevant momentan, aber langfristig gesehen. Und natürlich haben wir dort auch ein anderes Wachstumstempo und deshalb ist Alibaba auch so in dem Gesamtkonstrukt, wie es sich darstellt, für Anleger interessant. Bei JD zum Beispiel habe ich eben fast nur E-Commerce. Bei Alibaba, bei Baidu habe ich zum Beispiel fast nur KI geführt, da ist nichts mehr sonst. Aber bei Alibaba habe ich ein sehr ausgewogenes und diversifiziertes Produktportfolio.
Jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo ihr nochmal eure Moderationsskills in die Waagschale werfen könntet.
Also vielen Dank, Erik, auf jeden Fall. Und ich kann nur nochmal aus eigener Erfahrung sagen, weil du da auch wirklich super spannende Interviews hattest zuletzt. Dein YouTube-Kanal nicht zu folgen, wäre unvernünftig. Wir blenden das bestimmt hier ein oder es steht hier unten in den Shownotes. Wirklich guter Content.
Kann ich unterschreiben.
Absolut. Erik, vielen, vielen Dank, dass du deine Expertise hier mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst. Eine gute Zeit weiterhin in China und wie gesagt, China to Invest, das ist der YouTube-Kanal, den ihr jetzt dringend abonnieren solltet. Mach's gut, Erik.
Ja, vielen Dank. Es sind immer sehr spannende Fragen bei euch. Macht Spaß.
Gerne.
Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, dann gehen wir rüber zur Fed. Die Zinsen wurden erwartungsgemäß gesenkt. Aber wie geht's jetzt weiter? Sebastian, darf ich dich
ansprechen? Jetzt können wir Zeit aufholen. Das war so langweilig. Aber bitte, jetzt habe ich, das war eine fiese Anmoderation. Ja, nein, entschuldige, so meinte ich es nicht, aber die Marktreaktion war langweilig. Da wartest du wochenlang drauf und dann.
Aber ich habe es in der Community ja per Sprachnachricht eingeordnet. Ich hätte gerne Mäuschen gespielt bei diesem Fed-Meeting. Weil ich hatte es ja gesagt, ich stelle mir ja diese Meetings relativ langweilig vor. Weil vor ein paar Jahren, da wurde ja die Forward Guidance beschlossen. Das heißt, die Fed kommuniziert ja relativ klar an den Finanzmarkt, was sie tun wird. Und da gibt es ja keine Überraschungen. Und ich glaube, dann sitzt man da zusammen bei Kaffee und Tee und Wasser am Konferenztisch. Und dann erzählt man wahrscheinlich ein bisschen, was man so gemacht hat. Und dann sagt man, okay, wir haben ja kommuniziert, wir machen einen Zinsschritt nach oben. oben, unten oder eben nicht. Aber gestern, ich meine, Lisa Cook, die ja gerichtlich wurde ja entschieden, dass sie doch bei dem Meeting dabei sein darf. Dann hast du Steven Miron, der hier als Trump-Vertrauter und Stellvertreter reinkam. Dann hast du so Christopher Waller und Michelle Bowman, die ja darauf spechten, die Nachfolge von Jerome Powell anzutreten und eh auf Trump-Linie sind. Also ich glaube, gestern war das bestimmt ein sehr interessantes Meeting. Also weißt du, mit so einem peinlichen Schweigen.
Ich stelle mir vor, also wenn ich's richtig mitbekommen habe, gab es eine Stimme für 0,5% Zinsschritt. Und ich stelle mir vor, wie Steven Miron nochmal kurz aufs Bad geht, so, und in den Spiegel guckt und sagt, so, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich das. Und dann haut er, sagt so, jetzt komm, jetzt lass uns doch mal mutig sein. Komm, wir machen jetzt mal ein halbes Prozent. Ich habe mir das überlegt. Und die anderen 11 so, ja, haben wir noch Kaffee? So, also
es ja, gibt sogar im Dotplot, das ist ja so die Prognose der einzelnen Mitglieder, wo die Zinsen hingehen, eine Stimme, die sagt, wir brauchen bis Ende des Jahres einen Zinsschritt um 1,25%. Also auch da die Frage, wer das wohl war. Aber kurzum, die Zinssenkung kam und Jerome Powell, also es war so eine Mischung, würde ich sagen, wenn ich es mal gesamt einordne, zwischen, ja, man sagt ja immer dovish und hawkish, das heißt die Tauben, das sind ja die, die für eine laxere Geldpolitik sind, und die Falken, die für eine restriktive sind. Die Fed hat signalisiert, jetzt kommen die Zinssenkungen, der Markt erwartet zwei weitere bis Ende des Jahres, insgesamt 5 bis 6 bis Ende des nächsten Jahres. Und Jerome Powell hat sich aber natürlich ein bisschen zurückgehalten und gesagt, ja, das wird wahrscheinlich schon so kommen, aber wir müssen halt von Meeting zu Meeting entscheiden und auf die Daten schauen. Aber interessant ist auch, dass die Fed das Wachstum der USA für nächstes und das Folgejahr höher einschätzt als zuvor, dass die Inflation auch höher bleiben wird. Da wird man wahrscheinlich erst 2027 überhaupt auf das 2%-Ziel kommen, aber trotzdem wird Geld in den Markt reingeschüttet. Also das ist Benzin ins Aktienfeuer, würde ich sagen. Und das ist auch genau das, was wir mal thematisiert hatten. Inflation läuft überm Ziel, trotzdem kommen Zinssenkungen. Das ist natürlich für Sachwerte aller Art, das ist Zucker, würde ich sagen. Also von daher, das war positiv.
Ich habe hier neulich ein Interview mit Dr. Martin Lück gemacht. Der war ja lange Zeit bei BlackRock. Und der hat Steven Miron auch als den Favoriten auf die Nachfolge von Jerome Powell ausgerufen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das möglicherweise wirklich der Miron war, der da 50 Basispunkte gefordert hat und 125 Basispunkte sehr, sehr gerne nochmal kurzfristig senken würde. Wenn das jetzt wirklich der Fed-Chef werden würde nächstes Jahr, was würde dann höchstwahrscheinlich für eine Politik seitens der Fed gemacht werden?
Also aus meiner Sicht ist es egal, ob er es wird. Der Präsident bestimmt den. Ich nehme sogar an, er wird einen weniger offensichtlichen Kandidat nehmen. Denn Steven Miron hat ja letztlich auch die Hälfte von seinem gesamten Wirtschaftsprogramm schon geschrieben. Da weiß die ganze Welt. Und da weiß natürlich auch, diesen strategischen Sachverstand haben sie schon, da weiß man natürlich auch, wie die Überschriften lauten werden hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed. Das kann sein, vielleicht sagen sie auch, ist mir doch egal, was der Rest der Welt denkt. Ich glaube, es wird eher ein anderer Kandidat, aber dass es ein Kandidat werden wird, der mehr oder weniger auf der Linie von der Erwartungshaltung von Donald Trump liegt, das wird sowieso passieren. Das wird auch vermutlich schon vorher eingepreist. Ob das dann Steven Miron ist oder jemand anders, wahrscheinlich egal.
Ich gebe aber noch eine Kleinigkeit zu bedenken, was da immer vergessen wird. Also ja, wir werden erstmal natürlich irgendjemand aus dem Trump-Universum bekommen, der da auf Linie ist. Aber Jerome Powell und Trump konnten ja auch mal. Und dann hat Jerome Powell sich gegen Trump gestellt. Also das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass Kandidaten sich jetzt ja in Wohlgefallen bei Trump zeigen, dass er entsprechend sie auch auf den Posten hieft. Und dann später, du sagst, unter der Unabhängigkeit des Amtes machst du doch eine andere Geldpolitik. Also ich finde, das ist etwas, was mir ein bisschen wenig generell thematisiert wird, weil es könnte ja auch etwas anders kommen als gedacht.
Ja, das ist dann langfristig, ne? Klar, das kann, also wie ich immer sage, ein Bild für die nächsten 2 Quartale kriege ich hin, darüber hinaus wird es schwierig, aber ja, dann wäre die Auswahl schwierig gewesen aus Sicht von Donald Trump, Augen auf bei der Postenvergabe.
Ich bin super gespannt, falls das Thema Zinskurvenkontrolle schon im nächsten Jahr käme, wie der Bondmarkt darauf reagieren würde. Also das wird, glaube ich, also was der Aktienmarkt macht, ist dann eigentlich egal. Also natürlich jetzt nicht für uns Anleger, die investiert sind, das ist keine Frage. Aber für die Stabilität des Finanzsystems ist viel wichtiger, was der Bondmarkt macht. Habt ihr dazu eigentlich euch schon Gedanken gemacht? Habt ihr eine These?
Naja, wenn Zinskurvenkontrolle per Definition funktionieren soll, dann wissen wir ja, was der Bondmarkt macht. Deswegen gibt es ja dann die unbegrenzten Aufkäufe. Aber ich glaube, man darf sich das auch nicht vorstellen, wie den, also man du darfst nicht vergessen, was man beeinflussen kann und was man nicht beeinflussen kann. Ich glaube, dass das Thema eins sein wird, was uns beschäftigt, aber nicht in dem Sinne, dass einer auf den roten Knopf drückt und sagt, ab jetzt machen wir das dahin. Das ist ja ein Prozess, der von vielen Seiten beeinflusst werden kann. Der viel zitierte Stress im Anleihemarkt hat bisher bis auf 2 Tage in diesem Jahr einfach nicht stattgefunden, muss man auch mal sagen.
Aber ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht, dass man direkt weiß, was der Anleihemarkt macht? Weil möglicherweise sagen ja auch die Investoren, Moment, also ihr begrenzt hier unsere Renditen. Wir müssen ja auch was erwirtschaften für unsere Stakeholder, für unsere Investoren im Hintergrund. Bedeutet, es könnte ja dann auch sein, dass halt einfach mehr Druck wieder auf den Dollar mit draufkommt und andere Regionen, andere Währungsräume viel stärker in den Fokus rücken. Also ich finde das nicht so ausgemacht, dass dann alle sagen, ja, hey, cool, Zinskurvenkontrolle und klar, wir kaufen die ganzen Bonds jetzt zu Ramschpreisen, weil wir haben ja, oder nicht zu Ramschpreisen, aber zu Ramschrenditen, weil wir ja die Sicherheit haben, dass die Fed, egal was da passiert, und sowieso raushauen wird.
Du musst es auch größer denken. Also der Anleihenmarkt, ich bin da bei Lars, wenn du natürlich es richtig machst und natürlich werden diejenigen, die Anleihen haben, auch die Hedgefonds und die Banken, die werden natürlich auch versuchen, die Fed herauszufordern, ob sie wirklich dieses Zinsniveau dann halten können, was da ausgegeben wurde. Aber wenn du natürlich hier im Anleihenmarkt eingreifst, dann musst du irgendwo anders ein Druckventil haben und das ist in meinen Augen natürlich der Dollar, aber auch der Goldpreis. Also das ist Das wird ja dann Kreise ziehen und genau das, was du sagst, Timo, wer sollte dann die Anleihen kaufen? Und da könnte ich mir denken, dass du dann regulatorisch wieder reingehen musst und die Banken und Pensionskassen verpflichten, einen gewissen Anteil oder mehr Anteile am Kapital in Form von Anleihen zu halten, weil du ja sonst keine Käufer mehr findest. Also das wird, wenn du sowas beginnst, wird das richtig große Wellen schlagen und dann musst du überall dann irgendwann Löcher stopfen, dass dir das Kapital nicht davonläuft.
Das ist ja sowas von Long Emerging Markets.
Ernsthaft? Also man darf eins nicht vergessen. Oh. Das waren natürlich gewaltige Volumen, die im Rahmen von Quantitative Easing aufgekauft wurden. Aber wir hatten auch lange, lange Phasen, in denen einfach die Ankündigung reichte, whatever it takes. Das heißt also, es wird diese Stressmomente geben, wo der Markt herausfordert, ob wirklich die Notenbank sich so verhält, beziehungsweise das Finanzministerium und die Notenbank sich so verhalten. Ja, die müssen schon zusammenarbeiten. Du kannst nicht den ganzen Tag Treasuries rausgeben und auf der anderen Seite das dann immer direkt kaufen, wobei sie es offiziell dürfen. Wir hatten ja mal ein Urteil, dass es keine direkte Staatsfinanzierung geben darf, aber das interessiert heute keinen mehr. Also oft reicht ja auch schon die Ankündigung, wir werden das machen und dementsprechend reagiert dann der Markt. Insofern, das wird keine Hauruck-Aktion werden. Wenn sie was gezeigt haben in der Vergangenheit, ist, dass sie diese Art des Financial Engineerings ziemlich lange hinbekommen.
Okay, aber trotzdem nochmal auf die Währungsentwicklung. Also in diesem Jahr das Verhältnis Euro-Dollar, ja, also für Euro-Anleger nicht so schön. Also wer jetzt nicht über 17%, 18% mit seinen US-Aktien gemacht hat, der steht schon mal im Minus. Also zumindest jetzt aus Sicht eines Euro-Anlegers. Ja. Wird sich das weiter fortsetzen? Habt ihr da möglicherweise auch eine charttechnische Einschätzung?
Du hast ganz schön viele Themen dafür, dass wir über 60 Minuten sprechen. Aber also Euro-US-Dollar wäre aus meiner Sicht nochmal ein separates Thema, aber in Kurzform zu antworten. Für mich ist das nicht in Stein gemeißelt, dass der Euro jetzt jahrelang aufwertet gegenüber dem Dollar. Alles andere, weil die Reaktion seitens der EZB folgen muss. Und unter dem Aspekt, also wenn der eine lockert, kann der andere nicht die Zügel anziehen. Kurzfristig sehe ich den Trend, aber darauf zu wetten, dass der Euro gegenüber dem Dollar in 3 Jahren auf jeden Fall höher steht, das würde ich nicht.
Das sehe ich auch so.
Gut, und damit können wir dieses Thema verlassen. Dann lass uns mal rübergehen zur ASML. Sebastian, du bist wahrscheinlich sehr, sehr happy über die jüngste Kursentwicklung. Du hast auch die These mitgebracht, das verändert alles. Was ist das?
Das ist der Kurssprung. Also wir nehmen ja heute mal ausnahmsweise am Donnerstag auf, deswegen haben wir noch nicht die gesamte Wochenperformance, aber ich habe gerade mal nachgemessen im Chart, 8% Kurssprung in dieser Woche. Gerade am Montag auch deutlicher Sprung nach oben, denn ASML hat sich beteiligt an Mistral. französisches KI-Startup. Sie haben da 1,3 Milliarden Euro investiert. Und ich muss sagen, ich finde das positiv, weil bisher ASML hatten wir hier schon zur Genüge immer wieder thematisiert. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf Zahlen und Wachstum oder sonst was eingehen. Wir haben ja hier auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Aber ASML hat ja bisher, wenn dann mal, investiert auch in Zulieferer oder Lieferanten und sich da ab und zu beteiligt. Aber jetzt auch in KI zu investieren, das finde ich höchst spannend. Und ich finde, das gibt auch natürlich eine neue Fantasie mit rein. Natürlich wäre es jetzt noch schöner gewesen, sie hätten in OpenAI investiert. Dann natürlich zu einer ganz anderen Bewertung. OpenAI wird ja mit 500 Milliarden Dollar gehandelt. Aber dass sie in KI jetzt reingehen, finde ich, eröffnet eine neue Fantasie. Natürlich müssen wir gucken, wie sich Mistral auch entsprechend entwickelt und dass sie auch nicht den Anschluss verlieren und. Aber ASML, kurz gesagt, kann es sich leisten in Anbetracht der Gewinne und Cashflows, die sie haben. Und ich finde, so eine KI-Beteiligung kann eine ganz neue Fantasie mit reinbringen in den Wert. Und das ist natürlich auch das, was die Börse in meinen Augen auch in dieser Woche gefeiert hat. Und wo dieses Investment also nicht aufgenommen wurde, man hat gesagt, oh, jetzt geht da eine Milliarde raus, sondern jetzt gibt da eine neue Fantasie, kommt in diesen Wert rein, zusätzlich zu dem, was ich ja, und ich glaube, Timo, du auch, was wir ja gut finden, diese Lithografiemaschinen, dieser Burggraben, der da herrscht. Und jetzt kommt da halt noch eine zusätzliche KI-Beteiligung rein. Das finde ich positiv und ich finde, das ist auch eine neue Ausgangsbasis für den Wert.
Aber was wollen die denn ehrlicherweise mit einem Large Language Model? Also ASML mit einem, also das kann ich, und ich sehe es auch ehrlicher, ich bin nicht sicher, ob diese AI-Ankündigung, also diese 1,5 Milliarden, die sie da jetzt reingeschossen haben, ob das wirklich der ausschlaggebende Grund war. Also ich stelle mal, es ist nämlich in dieser Woche noch was anderes rausgekommen, nämlich dass ein paar Kongressmitglieder in den USA reichlich ASML gekauft haben im August. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht auch mit ein Treiber war. Sebastian, I don't know, ob du es auch mit beobachtet hast. Wir sind voll in einem Camp. Du bist long ASML, ich bin long ASML. Wir beide sind sehr begeistert von diesem Unternehmen, den Burggraben, den du gerade angesprochen hast. Ich denke, kurzfristig ist ASML bestimmt nicht aus dem Schneider. Ich sehe das auch nicht so, dass das gerade alles verändert. Also wenn man jetzt mal auf Monatskerzen umschaltet, dann ist das so, dass das aus meiner Sicht wirklich bullisch erst ab 800 Euro auf Wochenbasis wird, also auf Wochenschlusskursbasis. Ich hatte ASML, du warst ja dabei, Sebastian, im letzten Plus-Briefing mit dabei, also in unserem ByTheDip Community Plus Briefing in Videoform. Jeden Freitag nehmen wir das auf. Und ich bin weiter bullish, gerade 15% vorne. Ich würde mir nochmal einen Drop wünschen, dann gerne nochmal aufgestockt. Aber ehrlicherweise, was jetzt diese Beteiligung da soll, das erschließt sich mir nicht so.
Fantasie. Also ich meine, weißt du, jetzt ist halt so, es gibt natürlich diese Europa-KI-Skepsis und ob Mistral dann, ob die abgeschlagen sind hinter den US-Konkurrenten und. Aber wenn da Fantasie reinkommt, dann sagst du, ja, über ASML kann ich auch an so einem nicht gelisteten Startup irgendwie mit dabei sein. Also ich finde, da geht's um die Story und sie können sich's leisten. Das tut jetzt dem Unternehmen in meinen Augen, also ASML, nicht weh, da eine gute Milliarde zu investieren. Und wenn sich da noch was tut, hast du da eine wunderbare Fantasiekomponente mit dabei. Also ich sehe das jetzt nicht so kritisch und ich denke, der Markt, also in meinen Augen, hat weniger auf die Kongressmitglieder in den USA reagiert als auf diese Beteiligung. Aber warum die Aktie gestiegen ist um 8%, kann uns auch als Aktionär, der am Ende des Tages wurscht sein.
Das stimmt.
Ja, ich wünschte, Sebastian hätte mir diese Steilvorlagen schon gegeben. Also, und zwar gestern. Da hat er sich cleverer angestellt, muss ich sagen. Ich habe in dieser Woche über ASML gesprochen, bei mir auf dem Kanal, als eine potenzielle Kaufgelegenheit. Ich würde das jetzt ungern wiederholen, aber das, was Timo eben angesprochen hat, und das ist jetzt rein charttechnisch, habe ich das als jemanden für einen Trade letztlich besprochen. Ich würde auch nicht in diese Bewegung hier reinkaufen, aber der nächste Rücksetzer sieht kaufenswert aus. Das sieht aus nach einer abgeschlossenen Bodenbildung. Das habe ich im Kanal besprochen. Das Highlight in dieser Woche war aber eindeutig, am Samstag habe ich meinen Podcast, der ist ja auch im YouTube-Format, hochgeladen. Und da war Sebastian zu Gast und wir haben darüber gesprochen, wir sind beide quasi pleite gewesen, haben wir gedacht. Und wir haben jetzt aber 100.000 Euro durch lukrative Werbedeals bekommen. Wie legen wir diese 100.000 Euro an der Börse an? So, und das haben wir gemeinsam besprochen. Also wenn ihr Lust habt, dann hört da gerne mal rein in diesen Podcast. Und ich habe ja eben gesagt, Steilvorlage. Also komm, lassen wir das einfach so stehen. Das ist jetzt auch Quatsch, drauf zu kloppen. Aber nein, die haben eine Market Cap von 285 Milliarden und jetzt nehmen die eine Milliarde. Natürlich können die sich das leisten. Aber das ist so ein bisschen wie jeder Hans und jeder Kiosk hier macht jetzt irgendwas mit, wir machen auch KI. Ich glaube, ich schreibe auch auf alles bei mir jetzt drauf, featuring KI oder KI supported. Mit Large Language Modellen, wer wird denn damit in den nächsten Jahren Geld verdienen? Aber ja, sollte Mistral sich gegen diese kleine, unbedeutende Konkurrenz aus den USA durchsetzen können, dann wird das vielleicht so ein großer Deal wie ChatGPT oder OpenAI, das für Microsoft war. Ich halte das nicht für vollkommen verkehrt. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob dieser ein reiner Cash-Deal ist, aber das ist ganz sicherlich nichts, was dem Unternehmen jetzt heute verholfen hat, dass sie nun mal 28 Milliarden mehr wert sind.
Aber ich gebe noch eine Kleinigkeit mit rein. Ich meine, du sagst, ja, die sind 230 Milliarden wert und haben jetzt eine Milliarde gut investiert. Geh mal 2-3 Jahre zurück. Was hat da Microsoft in OpenAI reingesteckt? Waren es 5 Milliarden oder 4? Wie groß war Microsoft? Und was hat Microsoft durch dieses Investment und die KI-Revolution dann verdient? Natürlich, die Party läuft schon ein ganzes Stück, aber ich muss sagen, auch so ein relativ kleines Investment kann, wenn Fantasie reinkommt, auch so einen großen Wert beflügeln. Und ich hätte jetzt nicht ASML gekauft, weil ich sage, die haben eine Milliarde investiert. Ich sehe das als Zusatzbonus, den ich als Aktionär einfach mitbekomme. Das ist der Pitch.
Höchst prozyklisch, aber zumindest können wir uns vielleicht darauf einigen. Also quasi am Hochpunkt dessen, wo alle in die, ich meine, wenn Softbank und die Emirate anfangen zu sagen, wir investieren jetzt in Large Language Modelle, dann kann man sagen, das war zumindest mal ein leicht zyklisches Verhalten. Und hey, ich hoffe, dass sich die nächsten 3 Jahre das für diese Modelle nochmal so entwickelt wie in den letzten 3 Jahren. Dann bin ich auf jeden Fall reicher als heute, denn dann wird bis dahin die Börse geflogen sein in einer Art und Weise. Dagegen ist das alles jetzt noch Kinkerlitzchen gewesen.
Also ich bin auf jeden Fall total angefixt jetzt auf euren Zweier-Podcast, weil wenn die Argumentation von Sebastian
so fadenscheinig
dort viel smarter war als jetzt, dann muss ich mir das unbedingt nochmal anhören.
Also, hört rein und lasst den Begriff
smart verwenden.
Nicht bitte.
Wieso? Ja, nein, ich habe den Begriff smart.
Achso, ich dachte verwendet. Schon, ich dachte schon, die hätte das gesagt.
Nein, das habe ich dem, ich kenne ja Sebastian. Ich weiß ja, dass Sebastian eigentlich, also nicht eigentlich, sondern immer sehr, sehr smart argumentiert und insofern. Aber das mit Mistral ist so wirklich Kokolores. Und das jetzt, da ringt er sich so ein leichtes Lachen noch ab. Nein. Du kannst mir das jetzt alles heimzahlen mit der Coinbase. Sehr gerne. Hau voll auf mich drauf, Sebastian. Das ist die Hörerfrage von Heiko. Die hat uns erreicht bei The Dip, bei der Coinbase. Ja, möchtest du vielleicht direkt?
Du meinst, Sebastian? Ob Coinbase bei The Dip ist? Für mich ja, taktisch. Also ich habe die Aktie jetzt nicht im langfristigen Depot drin. Ich finde sie aktuell, wenn ich jetzt nur mal charttechnisch drauf sehe oder drauf schaue, in einer sehr, sehr guten Ausgangssituation. Ich persönlich bin ja dann eher doch ein bisschen so der Robin Hood-Fan, weil du hast ja da die Aktien drin und du hast die Krypto-Komponente. Aber ich kann jetzt bei Coinbase nicht Widerrede machen, dass ich sage, das wäre jetzt nicht in einer guten Situation für den Long.
Aber da ist eine riesen Kurslücke, die noch geschlossen werden muss.
Ja, aber nach oben.
Ja, ja. Genau, ja, aber die muss, die Kurslücke, das ist eine Kurslücke nach unten und die muss erstmal nach oben hin geschlossen werden. Also das ist ja jetzt auch nicht so in trockenen Tüchern.
Nein, das ist es nicht. Aber ich meine, du hast ja dieses Down-Gap. Ich habe es hier mal vor mir. Das ist der 31. Juli gewesen. Und wenn du jetzt hier in die Richtung dieser Gap-Close-Theorie gehst, dann wäre das zumindest mal das nächste Ziel, dass die Aktie hier diese Lücke schließt. Ich finde auch Coinbase arbeitet hier schon relativ lange an der Bodenbildung.
Ja, das stimmt. Lars, welchen Blick hast du auf die Coinbase?
Ich konzentriere mich voll auf die Charttechnik. Im besten Fall rutscht sie nicht mehr unter $300 ab. Wenn sie das tut, rutscht sie aber nicht unter $275 ab. Das wäre sonst bärisch, eindeutig. Momentan muss man sagen, wenn man sich den Bereich der Kryptoaktien anschaut, und das ist ja ein weites Feld, ich meine, da haben wir Broker, wir haben Stablecoin, wir haben die Treasuries und so weiter, das ist ja nicht alles das Gleiche. Das ist so, als wenn man sagen würde, wenn wir uns Tech anschauen. Es gibt nur einige, die sich deutlich besser entwickeln. Einfach die Kursentwicklung momentan besser. Zum Teil auch kleinere Werte. Und deswegen, ich finde aber Coinbase spannend. Die Aktie, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass sich der Altcoin-Zyklus weiter fortsetzt, insgesamt die Stimmung bullish bleibt, dann kann es sehr, sehr schnell gehen. die Coinbase ist auf jeden Fall für mich ein interessanter Kandidat. Und die Stoppsetzung, und das ist nicht unwichtig, die Stoppsetzung fällt relativ einfach, weil wir so klare Marken haben. Und das kann so ein Trade auch sehr attraktiv machen.
Ich kann mal sagen, also wo ich meinen Stop, also ich würde meinen Stop auf Tagesschlusskursbasis, also dort ist er auch mental platziert, unter 290 setzen. Ich hatte nämlich auch überlegt, auf die 275, also eigentlich sagst du ja 300, dort liegt ja auch die 100-Tage-Linie und dort war aber in dieser Zone zwischen 300 und 290 waren jetzt so die letzten Aufsetzerchen, also auf 290 ist immer wieder hingespiked. Und ich habe dann halt gedacht, okay, aber auf 275, dann wäre, ist halt immer die Frage, Entschuldigung, wenn ich jetzt gedanklich so ein bisschen hier springe, ist halt die Frage, wo werde ich rausgeschüttelt und wo liegen da vielleicht die großen Orders?
Timo, ist ja ein guter Ansatz, weil die, wenn wir hier über Stop-Marken sprechen, dann ist das natürlich, gerade auch bei Coinbase sind die $300 so offensichtlich, ich würde da auch nicht meinen Stop hinlegen, weil das, man muss davon ausgehen, eben jeder macht, der irgendwann mal ein Buch über Charttechnik gelesen hat. Und du willst deine Stops nicht da haben, wo sie alle haben, weil damit natürlich auch die Gefahr steigt, dass du einfach mal kurz mit so einem kleinen Washout rausgeholt wirst, also wie die Stops abgefischt werden und dann geht's weiter. Also da ein bisschen andere Marken zu wählen, halte ich für durchaus smart.
Oh. Ja, jetzt hast du mich hier komplett aus dem Konzept gebracht. Also ich krieg ein Lob von Lars Eriksen. Was ist denn hier los? Also
das ich schreib's auch auf.
Ja, genau.
Fürs Quartal das erledigt.
Gut. Das haben wir 18. September, 10:21 Uhr.
Gut. Nee, aber ansonsten nochmal, Sebastian, ich bin in deinem Camp. Also diese Gap-Close-Theorie hab ich auch. Also das bedeutet, ich habe es jetzt nicht ganz vor Augen, die Marke, ich glaube bei 270 irgendwo, da müsste das geschlossen sein. Nee.
Du hast jetzt unter
Quatsch, 370. Entschuldigung, bei 370 müsste es geschlossen sein.
Genau. So,
und dann besteht auf jeden Fall zumindest die Chance, dass es auch wieder die 420 und 440 anläuft. Ja, mal sehen. Also ich hoffe ja auch, dass jetzt so diese Liquiditätswelle dann dafür sorgt, dass Ethereum, Bitcoin und so weiter, alles, was jetzt gerade sowieso auch latent bullisch noch weiterhin aussieht, dass das jetzt weiterhin ins Laufen gerät und dass Coinbase dann also im Wesentlichen damit gezogen wird. Also da spielt wirklich keinerlei fundamentale Überlegungen, kein KGV oder wie sind sie im Stablecoin-Sektor positioniert, eine Rolle. Das ist eine rein taktische Position.
Kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Aber ich möchte euch noch sagen, wäre Buy the Dip eine Aktie, dann wären wir kurz davor, eine wichtige psychologische runde Marke zu durchbrechen. Denn über 90.000 Leute folgen uns bereits auf den Podcast-Plattformen und natürlich wollen wir jetzt die Marke von 100.000 sehen. Also, es liegt an euch, es liegt an denen, die noch kein Abo auf euren bevorzugten Podcast-Plattformen dagelassen haben. Lasst ein Abo da. Und lasst uns gemeinsam die wichtige Marke von 100.000 Abonnenten knacken. Das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Episode.
Und damit können wir auch rübergehen zu Warner Brothers und Paramount. Hier habe ich die interessante Schlagzeile neulich gelesen, ob hier ein neuer Hollywood-Gigant entsteht. Das wurde mit einem Fragezeichen versehen. Also Paramount, da ist David Ellison, der Sohn von Larry Ellison, der Chef. Und der hat sich jetzt ein Ziel gesetzt, nämlich Warner Brothers Discovery zu übernehmen, also dort einen Merger hinzukriegen. Das sind jetzt zwei Mediengiganten mit wirklich ikonischen Inhalten. Also Paramount hat unter anderem CBS mit im Programm, dann die Plattform Paramount Plus. Schaue ich übrigens auch ganz gerne hier in Deutschland, da gibt's ganz gute Inhalte. Warner Brothers hat CNN, hat HBO. HBO sowieso aus meiner Sicht der beste Serienproduzent der Welt. Da schaue ich jetzt gerade auch wieder eine ganz interessante Serie, die nennt sich Task. Das ist Mark Ruffalo mit dabei.
Hulk.
Ist wirklich, ja, der Hulk. Genau. Der hat auch den Hulk gespielt. Richtig. Und ja, also Warner Brothers Paramount, das Ziel wäre natürlich für die, also das ist mit Sicherheit die Logik hinter diesem Zusammenschluss, wir greifen jetzt Netflix an, wir greifen jetzt Amazon Prime Video an, wir greifen jetzt Disney Plus an und so weiter. Ist natürlich die Frage, hey, glaubt ihr, dass das funktionieren kann? Und gibt es da vielleicht auch politische Einflüsse, die das Ganze konterkarieren könnten?
Also, wenn du mich fragst, ich beobachte das. Ich habe jetzt keine der beiden Aktien im Depot, aber ich finde, es ist so ex ante immer schwierig zu sagen, weil wir können jetzt nur die Vision teilen und weitergeben, wo es hingeht. Aber wir haben ja, und wir werden dann noch bei unserem, ja, wir haben ja noch ein bisschen Thyssen-Thema und auch Rheinmetall, was wir streifen. Es ist halt immer so die Frage, wie du die zwei Unternehmen dann zusammenkriegst. Also das klingt am Anfang natürlich alles schön, da hast du Berater, die rechnen das durch, dann hast du Synergieeffekte, dann sparst du ein, dann legst du die Studios zusammen und brauchst weniger Geld für zwei Produktionen und. Die Frage ist halt, ob du dann zwei Giganten am Ende wirklich so zusammen verweben kannst, dass es Nutzen hat. Also wenn das gelingt, entsteht da in meinen Augen schon ein neuer Gigant. Aber auch das, was du angesprochen hast gerade, was so im Hintergrund in meinen Augen ein bisschen mitschwingen könnte, der Sohn von Larry Ellison, also diejenigen, Bloomberg hatte neulich einen guten Artikel, eine Kolumne, da stand, das Internet hat Larry Ellison vergessen, weil Larry Ellison war ja, war es letzte Woche oder vor zwei Wochen mal wieder kurze Zeit der reichste Mensch der Welt vor Elon Musk. Er ist ja der Gründer von Oracle und Larry Ellison hat ja überall seine Finger mit drin. Das heißt, er hat wahrscheinlich auch als Geldgeber in diesem Deal irgendwo die Finger mit drin und er wird ja, das werden wir vielleicht am Freitag erfahren, ich hatte es vorhin gesagt, wir nehmen am Donnerstag diesmal ausnahmsweise auf, Larry Ellison wird ja auch gehandelt als jemand, der vielleicht TikTok USA kaufen könnte. Also da baut sich einer, ein Multimega-Milliardär, natürlich auch ein neues Medienimperium im Hintergrund vielleicht mit. Also das nur mal könnte mitschwingen, ohne dass ich jetzt genaue Anzeichen dafür habe.
Könnte das denn wieder kartellrechtlich Probleme verursachen?
Nicht in Trumpland. Also ich denke nicht. Ich denke, das wird man dann schon so hinbiegen können, wie man es braucht am Ende. Ich meine, Larry Ellison ist jetzt, wahrscheinlich wäre es schwieriger kartellrechtlich, wenn du TikTok in Meta reinschiebst oder irgendwo, wo ein soziales Netzwerk dahinter steht. Ich könnte mir denken, Larry Ellison wird mit anderen wahrscheinlich da als Geldgeber relativ unbefleckt sein. Also und am Ende wird es wahrscheinlich gebogen werden, dass es geht. Also würde mich jetzt sehr wundern.
Okay, Lars?
Ja, also es soll ja überwiegend in Cash passieren. Das heißt, Warner Brothers hat auf jeden Fall dann mal eine ganze Menge Fremdkapital in der Bilanz drin. Aus Anlegersicht interessiert mich das jetzt auch nicht so. Das ist, wie Sebastian schon angedeutet hat, ich habe schon den Eindruck, das ist ja nun auch kein Zufall, dass, ja, also Truth Social und wir haben die Übernahme von Twitter, Ecstasy, das hat auch keiner verstanden unter, sagen wir mal, monetären Aspekten. Und aber diese Art der und ja Kontrolle der Medien oder sagen wir ein eigenes Medium zu haben, das ist schon eine ganze Menge wert. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Larry Ellison hier in diesen Wettbewerb eintreten will, aber dass du hier über dieses Netzwerk verfügst, das ist durchaus möglich und man darf oder beziehungsweise das ist ein nachvollziehbares Ziel und man darf auch nicht vergessen, du hast am Ende des Tages auch permanenten Cashflow, mit dem du das bezahlen kannst. Das heißt also, die Risiken sind auch noch überschaubar. Ganz ehrlich, wenn dir einer 10 Jahre vorher gesagt hätte, als wir alle in die Videotheken gerannt sind, so wird die Welt in 10 Jahren aussehen, dann hättest du wahrscheinlich gelächelt. In 10 Jahren, ich habe gerade gelesen, in einem Interview mit Howard Carpendale, der ist auf eine Statistik eingegangen. Ja, come on. ich möchte dich heute noch sehen. Der ist 80, der Mann, und der sieht besser aus als ihr beide und als ich auch.
Ja, okay.
Der nicht hat gesagt, so schwer. Er hat gerade eine Statistik gelesen, dass es nicht mehr lange dauert, bis KI generiert jeden Tag 1 Million neue Songs auf den Markt kommen. Was ich damit sagen will, der gesamte Content-Bereich wird sich ja brutal verändern. YouTube-Videos werden in einer Geschwindigkeit heute produziert, aber es gibt nicht mehr Menschen, die sich das Ganze ansehen können. Also die KI, die konsumiert das ja alles nicht. Und deswegen, das wird ein brutaler Verdrängungswettbewerb. Und als Investment ist es für mich nicht so interessant.
Für mich auch nicht. Zumal Warner Brothers sowieso schon vollgestopft ist mit Schulden, seit die mit Discovery da zusammengegangen sind. Also ich glaube, die haben ja so um die 40 Milliarden oder so da schon in der Bilanz. Und ja, wie du gesagt hast, das wird in der Tendenz nicht weniger. Aber das ist eine super interessante These, die Carpendale da aufstellt. Also es wird dann die Inhalte, also wir werden mit KI-generierten Inhalten oder mit KI-mitproduzierten Inhalten geflutet werden. Und wie muss man da sich positionieren als Creator, um weiterhin herauszustechen? Also, weil es wird alles so generisch sein, es wird, also die, du siehst das ja auch heute bei Netflix, also was da alles, wir haben schon x-mal drüber gesprochen, was da alles produziert wird, wow, ist das zum Teil miserabel. Und dann, dann du musst diejenigen, die sich darauf fokussieren, die Qualität ganz weit oben zu halten, egal ob der Production Value, wichtiger ist eigentlich noch der inhaltliche Value. Ich glaube, das werden die Gewinner sein, weil es wird jeder Hinz und Kunst wird dann sagen, okay, ich werde jetzt auch ein Creator und ich mache das mal und ich setze dann einen Haufen Tools mit ein und so weiter. Aber wenn du halt einfach nicht weißt, was im Kern dahinter steckt, worum es wirklich geht, dann wirst du es nicht schaffen, weil es gibt nicht umsonst so viele Bücher über Dramaturgie und über Mythologie und über Storytelling. Jeder Hinz und Kunst weiß heute, Storytelling, du musst halt Storytelling machen und so weiter. Aber es ist halt eine komplett leere Worthülse, weil niemand wirklich weiß, was das eigentlich bedeutet oder was das eigentlich ist. Dann kommt vielleicht noch irgendjemand mit so Heldenreise daher oder so. Und selbst diejenigen, die Seminare darüber geben, die wissen auch oftmals gar nicht, was das denn eigentlich sein soll. Und das ist, also ich glaube, die Chancen werden, wenn das so kommt, wie du es gerade skizziert hast, Lars, die werden ultimativ huge für alle Creator, die das Handwerk beherrschen, weil es ist auch kein Handwerk, oder es ist ein Handwerk, es ist definitiv nichts, was man studieren muss.
Ich würde auch sagen, weil du ja gerade auch den Punkt angesprochen hast, wie überlebt man in der Flut? Und ich würde sagen, am Ende als Creator nur durch Meinung, auch durch Erfahrung und indem du authentisch bist, weil die KI wird auf dem ganzen Lernlevel dir wahrscheinlich die besten Videos machen, aber dort, wo du suchst, was jemand an Erfahrungen hatte oder eine konkrete Meinung, die wird dir die KI wahrscheinlich nie auswerfen. Also wahrscheinlich wirst du keine Einschätzung kriegen zu einer Coinbase mit Lars Erfahrung von 30 Jahren am Markt und aktivem Handel. Also weißt du, das unterscheidet das. Ja. Wenn du hingehst und du erklärst jetzt nur, du kochst oder du erklärst einfach, wie spricht man ein englisches Wort aus, das wirst du wahrscheinlich von KI überflutet werden. Das wird in Massenproduktion alles übernommen werden. Also, und da du gerade Netflix angesprochen hast, ich habe vor 2 Tagen Breaking Bad beendet.
Oh, ja. Hast du es komplett durchgeschaut?
Komplett
durchgeschaut. Und wie fandest du den Charakter von Gustavo Fringe? Ich glaube, das war noch eine, da hatte ich dich ja gefragt. Als
das war Frankfurt letztes Mal bei uns am Weingespräch offen geblieben.
Ja.
Mega,
ja.
Mega.
Ja.
Also geil ist der dir. Ich muss auch sagen, Bryan Cranston hat sich ja, ich kenne ihn ja nur von Malcolm in the Middle, also Malcolm mittendrin, ich hasse so Comedy-Serien, aber wie er schauspielert in dieser Serie und sich die Rolle entwickelt, geil.
Wie kann man denn Comedy-Serien hassen?
Also ich habe neulich Chatty habe ich gesagt, ich soll mir Serien raussuchen. Und was hat er geschrieben? Du stehst auf düstere Serien mit einem starken Hauptcharakter.
Okay.
Also danke für die Empfehlung Mobland, Timo. Das ist genau das, was ich
suche. Ja, Mobland war nicht schlecht, ne? Diese geile Serie.
Ja, richtig gut.
Aber Malcolm mittendrin ist schon wirklich ein harter Shit. Also das ist wirklich, also danke. Lars.
Wieso? Ich habe ja nicht gesagt, ich gucke, aber Comedy, ich meine so King of Queens, wie kann man denn sowas zum Einschlafen nicht gut finden?
Ja, das stimmt.
Was muss da denn, das ist doch auch einfach irgendwo eine charakterliche Frage, dass man das dann gut findet. Ja, jetzt kommen wir, wenn ich jetzt euch nach euren Lieblingsfilmen frage, dann habt ihr bestimmt so gegoogelt, irgend so aus einem Film Noir oder Arthouse und dann nennt ihr irgend so einen Titel, den kein Schwein kennt, statt zu sagen, ja, meine ersten 3 Filme waren alle Emmanuel und dann habe ich mich hochgearbeitet über Terminator.
Ich finde das
geguckt.
Ja, ich finde das sehr beeindruckend, wie nett verpackt du Beleidigungen so einflechten kannst. Also erstmal sind wir beide hässlicher als Howard Carpendale.
Ich aber auch.
Ja, das hast du vorhin nicht gesagt.
Doch.
Und okay,
ja, dann habe ich es vielleicht überhört. Bist du, jeder ist hässlicher als Howard Carpendale. Also in der Liga AK-80.
Ja, das stimmt. Und jetzt ist man ein Charakterschwein, wenn man keine Comedy-Serien mag. Also das ist ja schon...
Schwierig, nur schwierig, kein Schwein.
Nein, Spaß beiseite. Lass uns mal das Themenfeld hier verlassen. Und jetzt habe ich... Uran. Mir fällt keine bessere Überleitung ein, als einfach zu sagen, wir sprechen jetzt über Uran. Das hätte die KI wahrscheinlich smarter hinbekommen als ich. Also ich bin wahrscheinlich der Erste, der hier disruptiert wird. Who knows? Und Sebastian, du hast die Fragestellung mitgebracht, wird das jetzt eine Mega-Rallye? Siehst du da aktuell Anzeichen?
Ich sehe zumindest, dass da was Großes auf uns zukommt. Wir hatten ja diese Woche ASML-Kurssprung. Wir hatten auch bei Cameco, bin ich ja selbst auch investiert, auch einen Kurssprung, der wurde mittlerweile wieder etwas zurückgegeben, muss man auch sagen, aber was bei Uran reinkommt oder so meine Vision, ich hatte das auch im Plus-Podcast diese Woche auch in Beide the Plus geteilt, ist ja so, was die Energieversorgung der Zukunft angeht, in meinen Augen wird das über Kernenergie laufen, gekoppelt mit den Renewables, also den Erneuerbaren. Und jetzt haben wir ja noch so ein Problem aktuell, dass sich ja gerade Europa schwer tut, auch Russland noch zu sanktionieren, was das die Urananreicherung angeht, weil ja viele Länder immer noch an russischem Uran hängen. Und die Amerikaner machen da natürlich auch entsprechend mehr Druck und sagen auch irgendwo zu Recht, naja, ihr könnt ja nicht hier aufrüsten und die Ukraine unterstützen und dann gleichzeitig aber Russland noch Geld geben für angereichertes Uran oder sonst was. Und jetzt ist aber so der Trend, wo es in Richtung wirklich härterer Uransanktionen geht. Das heißt, das würde Russland aus dem Spiel nehmen, zumindest als Versorger für viele Länder. Das würde den Markt kleiner machen und das hat natürlich zur Folge, dass Uran knapper wird, der Preis steigen wird und davon entsprechend die Uranaktie profitieren. Und da hatten wir diese Woche zumindest mal einen Vorgeschmack, weil die USA dann noch gesagt haben, naja, wir sollten jetzt in Anbetracht dessen eigentlich auch mal unsere eigenen Uranbestände weiter ausbauen, also kurz horten, einfach eine strategische Reserve erweitern, weil wir einfach davon abhängig sind. Und das hat dann zu diesem Kurssprung bei den Uranaktien geführt. Und in meinen Augen wird das auch in Zukunft noch dazu führen, dass die Rallye weitergeht. Ich muss allerdings sagen, aktuell, ich habe mir mal so die Bewertungen auch bei Market Screener mal angeschaut, also wenn ich mit denen Uransektor mal reinziehe, dann haben wir hier so im Durchschnitt aktuellen KGV von 51, also das ist schon ordentlich. Oder auch wenn man den Enterprise Value zum EBITDA ins Verhältnis setzt, da haben wir teilweise Werte von 25 und wir haben PEG von fast 2, also auch nicht das Monsterwachstum, da ist schon viel eingepreist, aber, und das ist jetzt einfach mal so ein bisschen Blick in die Zukunft, wenn sich da wieder mal eine veritable Korrektur ergibt, gerade bei so einem Wert wie Cameco, dann werde ich da meine Position auch entsprechend aufbauen. Also ich bin da jetzt gut 200% im Plus. Ich werde da weiterhin langfristig drin bleiben, weil ich sehe da genau aufgrund der Sanktionsthematik und dem, dass immer mehr Länder wahrscheinlich anfangen werden, Uran zu horten, in einem Markt, wo es weniger Verkäufer gibt, ein Riesenpotenzial noch für den gesamten Sektor. Also kurze Antwort, aktuell finde ich die Werte etwas überhitzt, aber wenn sich da Kaufchancen geben, gerade nach einer Korrektur, ist das für mich eine absolut interessante Einstiegsgelegenheit. Werde ich dann auch gerne noch konkret mitbringen, wenn ich da den ein oder anderen Wert habe, wo ich sage, da geht's rein. Könnt ihr das unterschreiben? Also seht ihr im Uransektor Potenzial? Timo, du hast mal gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema, wo du so interessiert bist.
Ja, also man muss ja seinen Kompetenzzirkel einfach offen und ehrlich kennen, also und auch für sich selber einschätzen. Also es bringt ja jetzt nichts, da auf irgendeine Story drauf zu springen, von der ich A nicht hundertprozentig überzeugt bin und B höchstwahrscheinlich auch gar nicht alle relevanten Infos habe, die du da hast, weil du dich da einfach ins Rabbit Hole eingegraben hast. Großen Respekt dafür. Ich finde, Uran ist sowas von Special Interest, dass ich da ehrlicherweise genug andere Spielfelder jetzt gerade sehe, wo ich mir taktische Positionen in meinem Portfolio vorstellen könnte. Insofern, um es kurz zu machen, ich habe keine ausgeprägte Meinung dazu. Ich höre dir interessiert zu, aber das ist auch alles.
Ich stimme dir zu. Ich glaube, dass die USA jetzt nochmal sehr deutlich kommuniziert haben, dass sie die Abhängigkeit vom Ausland reduzieren möchten. Und ich glaube insbesondere, selbst wenn wir eine andere Regierung bekämen, wir sind ja nur noch weit weg von neuen Wahlen, aber Mehrheitsverhältnisse könnten sich theoretisch ändern, dann würde das auch nichts daran ändern. Und der Weg ist klar vorgezeichnet. Und deswegen glaube ich, dass man einfach nur beachten muss, die Uran-Story an der Börse ist ganz klar eine Risk-on-Story. Das heißt, wenn der Markt mal korrigiert, wird hier spekulatives Kapital auch wieder abgezogen. Wir haben hier neben der Cameco auch mal die wesentlich spekulativere Uranium Energy besprochen. Die hat sich verdreifacht. Das heißt, die Uran-Rallye kommt nicht, sondern wir sind mittendrin. Da ich einigermaßen bullish für den Gesamtmarkt bin, glaube ich, dass sie noch nicht vorbei ist. Aber man muss einfach damit rechnen, dass es auch mal eine größere Korrektur gibt. Also entweder man ist dann kurzfristig drin, hat aber dann auch dementsprechend Stops. Oder man sagt, ich sehe das Ganze als Story auf Sicht von 5 Jahren. Da muss man einfach damit rechnen, dass es auch nochmal deutliche Korrekturen gibt. Aber ich denke auch, die Story und das ganze Umfeld, auch mit diesen kleineren Reaktoren und so weiter, wird eins sein, was uns noch länger beschäftigt.
Sebastian, wie ist das denn mit der Kasach Tomprom?
Das ist ein Wert, der, gut, dass du ihn ansprichst, der immer wieder kommt, aber ich hatte es, glaube ich, mal gesagt, das ist mir zu politisch, die ganze Sache. Deswegen habe ich mich für die Kanadier, also Cameco, entschieden. Da ist auch weniger politisches Risiko ganz klar eingepreist.
Mhm. Okay. Aber ist, also ich meine, das ist ja so eine Rohstoffe ist ja sowieso so ein bisschen Special Interest. Und dann aber auch noch Uran. Also wie schätzt ihr das ein? Also ist das aus deiner Sicht so spannend, Sebastian oder auch Lars, dass das eigentlich jetzt wirklich ein Must-Have für einen aktiven Anleger ist? Oder ist das etwas, was man so nice to have irgendwie mitnehmen kann und dann aber auch wohl dosiert mit einer entsprechenden Positionsgröße?
Also ich mach's kurz. In einem größeren Aktiendepot würde ich in meinen Augen Uran gewichten, weil wo soll die ganze Energie für die Datenzentren, für Cloud, wo kommt das her? Das kommt aus Erneuerbaren und das kommt aus einer Basisversorgung durch Kernenergie in meinen Augen. Also für mich ist das eine langfristige Story. Deswegen als Beimischung, ja, ich würde jetzt auch nicht meine Überzeugung ausdrücken und sagen, der Chemical muss ich mit 20% gewichten. Die ist jetzt bei mir im Depot, wenn ich mal reinschaue, wahrscheinlich bei, ist einer meiner größeren Werte, weil es so gut gelaufen ist. Aber so, muss mal kurz gucken. 7 Millionen von 200 Millionen. So, also, 6% Anteil. Aber auch, weil die Kursgewinne so hoch sind.
Ja, das ist eine ganze Menge. Also für mich muss es nicht ins langfristige Depot an. Das ist ein Thema, was von der Börse auch mal ganz locker für mehrere Monate komplett ignoriert werden kann. Das Thema Energie als Ganzes, denke ich, gehört aber in ein langfristiges Portfolio. In einem sehr großen Aktienportfolio aus Einzelaktien wäre dann vielleicht ein kleiner Urananteil mit drin. Aber ansonsten ist das für mich wirklich was, wo Timing eine Rolle spielt, eindeutig. Muss man sich die Uranaktie nur angucken. Timing hat eine Rolle gespielt.
Okay. Und wie ist das beim Thema Rheinmetall?
Soll ich eröffnen?
Da spielt Timing wahrscheinlich keine allzu große Rolle, oder? Ja, eröffne du gerne.
Ich mach mal die Infostory, dann könnt ihr euch ja äußern. Aber Rheinmetall, beziehungsweise ich spiele mal ein bisschen über Bande. Rheinmetall hat ja in dieser Woche die Lürssenwerft oder die Marineabteilung davon gekauft. Und der CEO Pappberger von Rheinmetall hat ja hier die Vision, dass man hier einen kompletten, großen, global aufgestellten Rüstungskonzern hier an die also baut, der dann natürlich auch entsprechend an der Börse notiert ist. Das ist ja die große Vision. Und jetzt gibt's ja auch noch die potenzielle Idee, dass ja Rheinmetall vielleicht auch noch von Thyssen die Marinesparte kaufen könnte. Die haben ja ein IPO in wenigen Wochen. Und was ja bei Thyssen interessant ist, die haben jetzt auch einen Käufer, möglicherweise einen Käufer auf Indien gefunden für die Stahlsparte. Die Marinesparte wird ausgegliedert per IPO. Also das wäre zumindest, diese Marinesparte könnte auch für Rheinmetall perspektivisch wieder interessant werden. Und die Frage ist, die sich ja viele stellen, ob das so aufgeht, und das hatte ich ja vorhin auch bei Warner Brothers und dem Merger angesprochen. Also das ist auch die Vision, die hier drin ist. Es gab schon amerikanische Rüstungsgiganten, die hatten sich hier mit dem Schiffsbau komplett übernommen. Das werden wir dann hinten raus natürlich sehen. Aber die Story, die hier gespielt wird, die finde ich für Rheinmetall wirklich höchst interessant. Und ich muss auch sagen, das gebe ich auch gerne zu Protokoll, ich glaube, dass ich so, was europäische Rüstungsaktien angeht, dass ich da eine falsche Einschätzung hatte der Situation, weil ich war ja immer so in dem Lager, ich habe gesagt, naja, wenn sich das mit Russland, Ukraine entspannt, dann werden überall wahrscheinlich politisch wieder die Stecker gezogen aus der ganzen Rüstungsbranche, weil man das Geld halt woanders braucht. Also Stichwort Rente oder Sozialsystem. Aber so langsam glaube ich, dass wahrscheinlich das doch ein Trend ist, der einfach bleiben wird. Und dass man eben nicht nur hier bei den Amerikanern investieren sollte, wo es einfach ein größerer Trend ist, sondern gerade auch in Europa, weil, ja, ich denke, die Förderung der Rüstungsindustrie ist eben nicht nur eine Eintagesfliege, sondern die wird wahrscheinlich auch bleiben, selbst wenn wir hier jetzt endlich hoffentlich mal irgendwie in eine Art Friedensverhandlungen reinkommen, was die Ukraine betrifft. Also ich finde die Vision, die hier bei Rheinmetall gezeichnet wird, die finde ich höchst interessant.
Ich kann das bestätigen und ich habe dann ein sehr interessantes Interview mit Tobias Lazar von WisdomTree zu diesem Thema geführt. Also da haben wir insgesamt über 130 Fragen aus unserer Community bekommen zu dem Thema Defense-Aktien, unter anderem zu Rheinmetall, unter anderem zu Thales, unter anderem zu Leonardo, aber auch zu amerikanischen Playern. Da wurde unter anderem, Sebastian, hilf mir mal kurz, dein Top-Pick, wie heißen die nochmal? Lockheed. Lockheed Martin, genau, wurde da auch angesprochen. Und der Tobias hat da sehr valide aus meiner Sicht eingeordnet, ja, das kann natürlich dann, also ein Frieden, ein hochwillkommener Frieden in der Ukraine würde das höchstwahrscheinlich dazu führen, dass es eine Korrektur geben würde. Aber der langfristige Trend, der geht weiter. Also das ist ja nicht so, als würden dann auf einmal alle Verteidigungsausgaben gestoppt werden oder als würde man Russland nicht mehr als latente Bedrohung dann für insgesamt Europa wahrnehmen. Und also das heißt, das geht einfach weiter, vielleicht dann ein bisschen gemächlicher, aber das ist halt ein Sektor, der im Wesentlichen möglicherweise auch irgendwie ein bisschen defensiveren Charakter bekommen kann. Und da war auch eine sehr interessante Frage mit dabei, ob man Cybersecurity und Defense miteinander kombinieren sollte, zum Beispiel in einem ETF. Und da hat sich der Tobias also auch ganz valide dafür ausgesprochen, das ganz klar zu trennen. Und das war ein hochspannendes Interview. Ich habe mich da auch sehr gut aufgeschlaut gefühlt danach. Ich selber bin nicht in Rüstung investiert. Und die Mergers, ehrlicherweise jetzt so Rheinmetall, ThyssenKrupp, also mit den einzelnen Sparten, ist nichts, worauf ich jetzt mit Prio 1 schaue gerade. Wie blickst du drauf, Lars?
Ist, glaube ich, für beide sehr guter Fit. Also für Rheinmetall und für Thyssen aber auch, weil Thyssen will ja auch seine schwierige Stahlsparte los und wird dann nicht direkt ein Rüstungskonzern, aber ein Infrastrukturkonzern. Das heißt, für Thyssen könnte dieser Deal Sinn machen. Und ich bin für Thyssen weitaus weniger optimistisch. Also ich denke, dass das Potenzial für Rheinmetall offensichtlicher ist. Das sieht man ja auch in den Schätzungen für die nächsten Jahre. Und ich stimme Sebastian zu. Ich denke, das ist ein, lassen wir das mal, das bedauerlicherweise. Aber ich denke, jeder bedauert letztlich die Entwicklung, die wir gesehen haben in den letzten Jahren. Aber sie sind mal momentan so, wie sie sind. Und das wird sich in den nächsten Jahren vermutlich auch nicht ändern. Deswegen ist bei Rheinmetall einfach nur noch anzumerken, das ist natürlich jetzt auch alles kein Geheimnis mehr. Die Aktie hat 200% gemacht seit, glaube ich, auf Jahressicht. Dass sie das nochmal machen wird in den nächsten 12 Monaten, ist sehr unwahrscheinlich. Dass sie aber insgesamt in einem Sektor ist, in dem deutliche Kapitalzuflüsse zu finden sind, wird die Aktie wahrscheinlich bei, vorausgesetzt positiver Börsenstimmung, weiter aufwärts tragen.
Prima. Haben wir da zu diesem Thema noch irgendetwas? Eigentlich nicht,
Peace.
Oder?
Peace, sagt doch irgendein anderer Peace. Podcast immer am Ende. Peace. Peace. Das ist das. Doppelgänger, genau. Sein einziger Beitrag ist Hallo und am Ende Peace.
Ja, und in der Zwischenzeit Pimp. Läuft die Maschine von Pip Klöckner, ne?
Das ist gemein, aber das ist das Erfolgsrezept.
Nein, das war nicht gemein. Das war sehr wertschätzend. Und,
über den ich mich übrigens geärgert habe diese Woche. Das wird Warum? Ihn wahrscheinlich herzlich wenig jucken, muss ihn auch nicht, aber.
Weil er besser aussieht als Howard Carpendale, oder was?
Ja, er sieht besser aus, glaube ich, als Howard Carpendale. Der einzige Finfluencer, der besser aussieht. Nein, was die manchmal machen, ist, dass dann wird über Börse gesprochen und dann kommt so ein Satz, und das ist verboten für jeden, der über Börse spricht. Irgendwann werden wir auch mal eine Korrektur sehen. Entweder du hast eine klare Vorstellung, wann die Korrektur kommt, aber irgendwann werden wir auch mal eine Korrektur sehen, ist natürlich ein perfekter Steigbügel, um zu sagen, told you, ich hab's euch doch gesagt, da ist sie. Ob das dann in 3 Monaten oder in 6 oder 9 und 50% höher stattfindet, das interessiert keinen. Also, mein offener Aufruf, ich höre da gerne rauf, aber nicht sagen, da werden wir auch mal eine Korrektur sehen. Das hilft
aber niemandem. Lars, hoffentlich kommt jetzt nicht irgendein Schlauberger daher, screent deine Videos durch und packt jetzt irgendwie 50 Schnipsel zusammen, wo du da, irgendwann werden wir auch mal eine Korrektur sehen.
Würde ich das so sagen? Doch klar. Meine Güte, doch klar. 2000 Videos, da kannst du dir jeden Scheiß zusammenschneiden. Ja, bin ich mir sicher.
Nein.
Ja, aber ich habe noch nie in einem Video über Howard Carpendale gesprochen. Das war hier die Premiere.
Das war Premiere, ja, genau. Ja,
das und machen wir aber in Header, oder? Also so Titel, diese Rallye hat jeder verpasst und Howard Carpendale hat recht. Das ist doch ein guter Titel.
Howard Carpendale hat recht. Wenn wir Baywatch Berlin wären, dann wäre das tatsächlich mein Favorit für unseren YouTube-Titel. Sebastian, wir hatten auch mal einen sehr guten Baywatch Berlin-Titel mit Tucker Carlson auf dem Kotzberg.
Ja, genau.
Mal sehen, ob wir Lars dort in der nächsten Woche, ich glaube, Lars, du gibst deine Premiere auf dem Oktoberfest, oder? Irgendwo habe ich das...
Jetzt wird es schmutzig. Ich bin am Montag da. Aber nicht...
Aber nicht mit Tucker Carlson.
Aber nicht richtig freiwillig. Aber in Lederhose. Nicht richtig freiwillig, aber in Lederhose.
Kulturelle Aneignung in Bayern.
Kulturelle
Aneignung. Nee, man darf da sonst gar nicht rein. Also in die Zelte, wo ihr reingeht, ist es wurscht, wie man angezogen
ist.
Also
ich halte mich da fern. Ich halte mich da fern. Ich gehe nicht aufs Oktoberfest.
Sehr gut. Ich auch nie wieder, aber einmal werde ich da gewesen sein.
Aber du wirst uns in der nächsten Woche einfach berichten. Und die letzten 3 Minuten haben zwar inhaltlich null Sinn gemacht, aber trotzdem
waren das schön. Beste, was wir heute rausbringen konnten.
Waren heute das Highlight, würde ich sagen. Also, Lars, Sebastian, jetzt mal kurz ernsthaft. Vielen, vielen Dank wieder für eure Expertise, fürs Teilen. Lieben Dank auch nochmal und Grüße an unseren geschätzten Kollegen Erik Nebe, China to Invest, überragender Kanal. Jeder, der jetzt nichts weiterhin zu tun hat, einfach auch nochmal auf den YouTube-Kanal von Lars Eriksen gehen. Dort gibt's einen überragenden Zweier-Podcast mit Sebastian und Lars. Und ich werde dort, glaube ich, jetzt auch gleich mal vorbeischauen, weil mich das jetzt wirklich interessiert, was du da von dir gegeben hast zu ASML, Sebastian. Und damit schließe ich das jetzt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ich dachte, sagst du Peace, Lars.
Tschö, Chérie.
Tschö mit Ö.